Folge 19, Jordi.
Yo.
Wir sind am Start, du und ich.
Der Karneval ist vorbei.
Folge 18 haben wir ja ein bisschen das Austrian Audio My Creator System Set und die Bildungseinrichtungen im Audiobereich.
Oder nee, wir haben so unsere Realschulzeit besprochen. Wir haben sehr früh angefangen, was unsere Bildungslaufbahn
anbetrifft. Weil wir so dermaßen lange gebildet wurden.
Ja. Also wir könnten das nochmal kurz zu einem Ende bringen, so als Fazit, das ist vielleicht letztes Mal ein bisschen untergegangen. Diese privaten Bildungseinrichtungen in unserem Berufsbereich, ganz egal welche. Ich denke, man kann sagen, es kommt darauf an, was man sich davon erwartet und was man daraus macht.
Ja, auf jeden Fall. Klar, da kann man ganz viel draus machen. Und es gibt natürlich auch ganz viele schlechte Beispiele, wo nicht so viel daraus geworden ist. Ob man da jetzt die Schuld absolut zu 100% der Bildungseinrichtungen in die Schuhe schieben kann, würde ich jetzt so mal nicht sagen. Es kommt bestimmt auch auf den Fall an. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Einrichtungen. Das muss man einfach so sagen. Ne? Manche sind weggebröckelt, manche gibt es noch, manche sind international, manche gibt es nur in Deutschland. Ja, da muss man einfach gucken, was für einen passt.
Genau.
Und generell sollte man
gerne mehr tun, als ein paar Stunden Unterricht die Woche besuchen.
Genau, also wenn man denkt, irgendwie 4-5 Stunden die Woche irgendwo sich eine Vorlesung offline oder online anhören reicht, das ist nicht das.
Das wird das nicht vielleicht so suggeriert, vielleicht ist das auch die Hoffnung von Teilnehmern oder Teilnehmerinnen.
Wenn das schon die Hoffnung des Teilnehmers ist, ist das der Teilnehmer, der es nicht packen wird?
Das wird nicht funktionieren, ja. Das. Und wenn man das Glück hat, in dem Bereich, der einem Spaß macht, eine Ausbildung machen zu können, dann sollte es ja auch nicht allzu schwer fallen, sich da über einen Unterricht hinaus zu engagieren.
Absolut. Also wenn du dich selber dazu überreden musst, in diesem Thema irgendwie was erreichen zu wollen oder Zeit zu investieren, Arbeit zu investieren. Ne? Also wenn du dich dazu selbst überwinden musst, dann bist du da falsch.
Ja, da bist du da leider falsch und das ist auch dann nachher im Studio nicht der Fall und das ist live auch sowieso nicht der Fall, wie man sich vorstellen kann. Aber auch im Studio von diesen 9-to-5-Job-Ambitionen muss man sich da verabschieden. Also es gibt sicherlich Tage, da kommt das hin.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Tage am Wochenende oder so, wo man halt dann einfach arbeitet. Das ist so. Oder auch wenn keine Arbeit anfällt, im Sinne, dass ein Kunde zugegen ist, dass man irgendwie das Studio technisch instand hält. Das ist auch Arbeit. Und ich kann mich an so manche durchgemachte Nacht hier erinnern, wo ich versucht habe, Interface ans Laufen zu kriegen oder wo ich die Verkabelung neu aufgesetzt habe. Das geht los mit Planung. Was machen wir denn jetzt anders? Was läuft dann wie wohin? Und das ist ab einer bestimmten Kanalzahl schon ein richtiges Unterfangen. Und das gipfelt dann natürlich in der Umsetzung. Und ja, da musst du natürlich, je besser das geplant und vorbereitet ist, desto besser läuft das dann. Wenn du bei 64 Kanälen rein raus, die ich hier habe, einen Stecker falsch machst und weißt nicht, wo der ist, dann bist du lange am Suchen.
Dann bist du richtig lost.
Da bist du auch nicht um 17 Uhr fertig.
Ja. Oh Mann, ey. Ja. Was war denn, das ist eine super Überleitung eigentlich mal wieder. Was ist denn dein größtes Fauxpas gewesen, von dem du erzählen möchtest?
Meinst du jetzt während meiner Arbeit hier?
Ja, so technisch. Vielleicht auch selbst verbockt.
Ja, da gibt's natürlich, natürlich, es läuft ja nicht immer alles, wie man das gerne hätte. Also ich glaube, der größte Fauxpas, der tatsächlich dann auch auf einer Aufnahme war, war ein falsch geroutetes Signal. Das sollte eigentlich Snare-Bottom sein und aus irgendeinem Grund hatten wir es so gesteckt, dass zweimal Subkick kam. Also da, wo Subkick sein sollte, war Subkick auf einem Kanal.
War das bei uns?
Nein, das war nicht bei uns.
Nee.
Nein. Und dann war das auch auf dem Kanal, wo eigentlich Snare Bottom sein sollte. Also war dann auch Subkick. Das war aber im Endeffekt nicht so schlimm, weil wir ein Trash-Mic so in das Schlagzeug reingedreht hatten, dass das Ding tatsächlich ganz gut die Unterseite von der Snare dieses Scheppern mitgenommen hat. Und deswegen ist es gar nicht so wahnsinnig ins Gewicht gefallen. Aber ja, da hatte ich halt einen Kabelplan gemacht und den haben wir dann in letzter Minute nochmal geändert, weil wir dachten, ach ja, vielleicht sollte der Preamp dann doch lieber hier drauf sein und an einer anderen Trommel oder so. Und ja, dann haben wir das nochmal umgesteckt und das musste auch alles schnell gehen. Und ja, da passieren halt solche Sachen. Und ich bin froh, dass man das nachher halt so mit diesem Trash-Mic ausgleichen konnte. Es ist so benutzt worden, es ist auch veröffentlicht. Wer jetzt zuhört und dabei war, weiß, was ich meine. Schöne Grüße, Bob. Also das war so mein großer Fauxpas bei einer Aufnahme mit einem Kunden.
Ich sage ja immer, was gut klingt, ist gut.
Ja, ja. Was funktioniert, funktioniert. Und aber so in der Phase, wo ich das Studio aufgebaut habe, da gab es so manche technische Überraschungen, mit der ich nicht gerechnet habe und wo ich auch ein paar Wochen mitunter gebraucht habe, um zu kapieren, warum hier gerade was nicht funktioniert, so wie ich mir das denke.
Hm.
Also das große Problem ganz am Anfang, also das hatte auch wieder mit meiner Ausbildung zu tun, man hatte eine Einschaltreihenfolge beigebracht bekommen, die besagte, man macht erstmal alles an, Interfaces, Outboard, was da sein muss, was man benutzen will, und dann schaltet man den Rechner ein. So dass der Rechner beim Hochfahren schon initialisiert, was eigentlich da ist an Ausrüstung.
Klingt erstmal, aber die Lautsprecher doch?
Nee, die Lautsprecher kamen dann als letztes, wenn alles lief. Aber alles, was so am Rechner hängt und verbunden ist, wurde vorher eingeschaltet. Und so habe ich das dann hier auch versucht.
Ist aber, kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob du einen Windows-Rechner benutzt oder so einen richtigen, so einen Mac.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir dann hier ja selber meinen PC zusammengestellt mit Serverboard und Xeon-Prozessor und allem.
Mhm.
Und da ist es wirklich so, und das wusste ich halt damals nicht und ich habe es auch gar nicht in Betracht gezogen, dass das einfach komplett umgekehrt ist. Und alles, was man einschaltet und am Rechner hängt, erstmal als externe Festplatte versucht wird zu identifizieren, also zum Beispiel auch so ein MIDI-Keyboard, was über USB verbunden ist. Und dann kackt das Ding halt ab beim Booten. Und das, das hat mich reichlich Nerven gekostet und auch eine Weile halt gedauert, bis ich mir gedacht habe, was kann ich jetzt hier noch anders machen? Warum stürzt Windows beim Hochfahren permanent ab? Und das war im Endeffekt einfach nur dieses eine Problem, dass es hier halt die komplett umgekehrte Reihenfolge ist. Und wenn du das alles so aufbaust und damit nicht rechnest, dann kommst du da vielleicht erstmal nicht drauf. Und als ich das dann gecheckt hatte, seitdem läuft alles wunderbar, aber da musste er erstmal drauf kommen. Und dann kam im Verlauf des weiteren Studioaufbaus über die Jahre kamen halt noch so ein paar andere Punkte, die ich eigentlich so gar nicht auf dem Radar hatte, die zu einem Problem werden könnten, aber dann sich als solches dargestellt haben.
Ja. Was denn?
Strom. Dass man nicht einfach irgendwas in eine Steckdose packt und davon ausgeht, dass das dann gut klingt. Dann war der Punkt Stromverteiler, Stromaufbereiter. Ich habe jetzt hier in jedem Rack, was du hier siehst, einen Firmen.
Ich hatte mal so ein richtig großes Gitarren-Amp-Topteil-Effekt 19-Zoll-Rack. So ein Teil, was du selbst zu zweit kaum tragen konntest. Ja. Ich habe das so richtig übertrieben. Zwei Topteile. Ich habe damals einen großen Diezel Herbert gespielt mit einem Top-Teil-Fach, was ständig gewechselt hat, also ein alter Rectifier, dann irgendwann noch ein Friedman Amp und so Sachen, also das, ich weiß nicht, so über 60 Kilogramm nur Top-Teile und Verkabelung und dann noch, ich glaube, 8 HE 19 Zoll in dem gleichen Rack als Haubencase. Und da hatte ich dann irgendwann auch einen Firmen drin. Mir fällt gerade irgendwas mit einer 8XE oder so. Nicht der ganz.
Ja, es gibt verschiedene.
Ja, es gibt ein paar, ne?
Ganz verschiedene. Die hier sind jetzt mehr Studio, aber es gibt auch so Modelle, die eigentlich mehr so für Live-Racks.
Genau. Sind. Also es war schon einer für Live, meine ich zumindest. Und ich hatte halt. Ab und an mal, kommt immer drauf an, wo wir damals Gigs gespielt haben, immer mal so ein Brutzeln in der Leitung.
Ja, genau.
Ne? So, 50, so ein 50 Hertz.
Ja, Brummen, Brutzeln hatte ich auch. Brummen
eher, ne? Und ja. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist das 50 Hertz Brummen doch auch hier so ein europäisches Ding, das ist doch, das findet doch in 50 Hertz Brummen findet doch in den USA nicht statt.
Nee, die haben 60.
60, ne? Irgendwie so.
Ja, aber an sowas denkst du halt auch nicht. Du gehst ja davon aus, hier die Steckdosen, alles, was da bisher dran hing, hat ja auch funktioniert. Und wenn du dann hergehst und schaltest da hier so High-End-Studio-Outboard oder ein paar Boxen dran und dann hast du plötzlich so ein Brutzeln da drauf. Dann
Kacke.
Das kannst du natürlich überhaupt nicht brauchen. Und dann bist du an dem Punkt, ja, was kannst du machen? Und dann googelst du, suchst, fragst und dann landest du halt bei diesen Stromaufbereitern und die sind jetzt auch nicht geschenkt. Also ich habe jetzt hier 4 Stück verbaut in den Racks, die ich habe. Und da kostete jeder, ich glaube, 700 oder 800 € über die Jahre, die ich mir dann nach und nach angeschafft habe. Mhm. Aber ich wusste dann halt, das brauche ich jetzt mit einer Mehrfachsteckerleiste, auch wenn es eine wirklich gute ist, nicht versuchen. Mhm. Und an der Stelle darfst du dir natürlich keine Störgeräusche einfangen. Das ist tödlich für eine Aufnahme.
Ja.
Und macht eine Postproduktion unmöglich, wenn du die ganze Zeit irgendwas an Einstreuungen hast.
Ja, das ist, ich meine, klar kannst du einiges machen heutzutage, aber wenn du das überall drin hast, da kommst du ja, das dauert ja.
Ja, also es kann sein, je nachdem, dass wenn du einfach, wenn jetzt hier nicht das komplette Studio am Laufen hast, sondern irgendwie nur mal eine Box oder so, dann, wenn du noch eine zweite Steckdose hast, benutze einfach mal die. Das kann sehr gut sein, dass das Problem damit schon erledigt ist. Aber für die Arbeit im Studio ist es natürlich undenkbar, sich da auf den Zufall verlassen zu müssen. Und deswegen, ja, das war dann wieder so ein Punkt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und der mich dann nochmal richtig viel Geld gekostet hat. Aber natürlich dann auch das Problem gelöst hat, ne? So wie es jetzt ist.
Ja. Wir haben ja schon mal über so Gitarren Modeler und Profiler gesprochen, ne? Und auch so ein bisschen Erfahrung und Meinung, glaube ich, kundgetan. Ein Fauxpas, was mir passiert ist, und das ist tatsächlich ja irgendwie so, vielleicht ist es für ganz viele Menschen nicht der richtige Grund, für mich ist es demnach aber doch ein Grund. Es gab mal eine Bandproduktion, da hat der Gitarrist gesagt, hey, ich bringe meinen Camper mit, da sind irgendwie meine 3 bis 4 Profiles drauf, mit denen ich wo ich denke, dass das der richtige Sound ist, und ich wusste, dass der Gitarrist auch ziemlich ausgecheckt ist und wohl in der Lage ist, gute Profiles auf seinem Camper drauf zu haben.
Ja.
Ne? Mein Gedanke war, super, alles klar, dann haben wir da einen ganz patenten Grund-Amp-Sound. Effekte machen wir dann aus, weil das mache ich immer gerne später. So. Ich nehme immer gerne rohe Amps auf, es sei denn, es ist irgendwie so eine Effekt-Gitarre oder eine Lead-Gitarre, wo klar ist, welcher Effekt da definitiv drauf muss.
Ja, so wie wir das mit Wayford West gemacht haben.
Ja, genau. Also, ne, ich will ein Delay nicht aufnehmen, wenn ich mir unsicher bin, ob das so richtig ist. Wenn man sich aber sicher ist, dann nehme ich es gern mit auf, ne? Es ist immer so eine Sache. Entscheide ich irgendwie von Fall zu Fall. Und da war das so. Wir haben tagelang eine EP produziert, also beziehungsweise erstmal aufgenommen. Die Band hatte das eigentlich soweit vorproduziert und es gab Demos. Und wir haben dann tagelang Gitarre aufgenommen und auch Bass, weil wir ein cooles Bass-Profile im Camper hatten und das Stimmgerät mit dem Floorboard, dem Camper-Controller auf dem Boden auch ganz praktisch ist und ein ganz cooles Display und du kannst damit eigentlich ganz gut arbeiten. So, ne? Gerade wenn du auch immer ein Stimmgerät auf der Couch hinten brauchst, beim Gitarristen, weißt du, in der Regie. Und der braucht irgendwie eins, was nah an ihm dran ist, damit er oft stimmen kann und so. So, also eigentlich technisch gesehen eine gute Lösung, ne? Wenn man halt sagt, man entscheidet sich so oder so für einen Modeler oder einen Profiler-Recording. Nur, was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Wir haben ich glaube 5 Tage oder so Gitarre und Bass aufgenommen für 5 Tracks. EP, Recording, auf Live-Drums. So. Und es ist Folgendes passiert auf dem Camper, und das habe ich ja vorher, also ich habe vor Jahren, als der Camper recht frisch war, ich war 2 Jahre lang Camper gespielt und dann habe ich mir ganz viele andere Modeler und Profiler noch angeguckt und gibt tolle Sachen, tolle Produkte auf dem Markt, ne? So, wenn ich jetzt einen spielen muss, würde ich, glaube ich, eher Quad Cortex nehmen oder vielleicht sogar den Fender Tone Master Pro, den neuen. Aber haben wir, glaube ich, schon oft gesagt, wenn man die Chance hat, einen Amp zu spielen, dann muss man immer einen Amp spielen. Das ist einfach so.
Wenn man jemanden hat, der den für ihn trägt.
Ja, hey, das ist so. Auf jeden Fall, das ist kein Diss gegen Camper, ganz im Gegenteil. Camper, tolle Firma, tolle Leute, tolles Produkt, so. Warum ich das nicht mehr benutzen kann, ist, es gab irgendwie, der Gitarrist hatte ein Update gemacht, irgendein Firmware-Update auf dem Gerät. Und durch dieses Update, also ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß nicht, ob es stimmt. Fakt ist, die Gitarren und die Bässe waren nicht korrekt gestimmt auf 440 Hertz.
Mhm.
Die waren quasi, ich glaube, 400...
45 oder irgendwie sowas.
Es war irgendwas Krummes.
Ja.
Also was Untypisches.
Ja.
So. Und das ist natürlich echt kacke gelaufen. Weil du hast quasi 5 Tage und ne, dann denkst du dir, was machst du denn jetzt damit? Klar, du hast auch die iTracks aufgenommen, ne, gleichzeitig, um auf Nummer sicher zu gehen, aber nicht aus diesem Grund, die danach irgendwie zu pitchen. Weil du hast ja auch, also es geht halt einfach nicht gut. Ne? Das kannst du bei Single Notes, beim Bass unter Umständen gut machen, aber nicht bei Palm-gemutete Metal-Akkorde und dissonante Sachen, die, also es geht einfach nicht. Also auch Polyphon wird das matschig. Das macht keinen Sinn. So, und ich so, ja, scheiße, was machst du dann? Es gibt eigentlich nur 2 Optionen jetzt, ne? Du entscheidest dich mit dem Künstler zusammen dafür, dass du sagst, das war Absicht und der Sänger, der singt auf diesen derartig gestimmten Premix, weil Gitarre und Bass passen ja gut zusammen. So, war halt auch Metal, so, war laut und da fängst du dann unter Umständen halt auch nicht an zu gucken, welche Trommel wie gestimmt ist, ob das irgendwo zusammenpasst. Deswegen war das schon, also konnte man das schon so machen und es wurde auch so gemacht.
Die Alternative wäre neu aufnehmen gewesen.
Ja, korrekt. 5 Tage nochmal neu.
5 Tage einfach nochmal machen, ja, ja.
Und das ist einfach, also das haben wir nicht gemacht. Und dann kam es dazu, nach diesem Entschluss, also das ist halt, also ich weiß jetzt nicht, ob der Camper wirklich schuld war oder dieses Firmware-Update, aber so wurde es mir gesagt. So, und das Ding ist, dass der Sänger nicht der routinierteste war und er sehr gut auf, keine Ahnung, auf seinen Pitch irgendwie so eingestellt war und ich glaube, das war auch schon so ein bisschen grenzwertig.
Also der musste so ein paar Cent höher oder tiefer als...
Ja, ob höher oder tiefer, weiß ich gerade nicht mehr so ganz. Vielleicht sogar auch so ein Ticken tiefer.
Ja.
Aber auf jeden Fall hat er das nicht gut hinbekommen. Und dann ja, habe ich die Vocals halt editiert und gepitcht. Nur kannst du die ja dann auch nicht auf 440 Hertz pitchen. Das heißt, wenn du es dir so ein bisschen einfach machen willst, und ich arbeite meistens mit mindestens 2 Pitching-Tools übereinander, weil für mich haben verschiedene Pitching-Tools einfach verschiedene Stärken, die ich gerne kombiniere. Und dann hast du, und da musste ich halt dann die halt alle auf diese krumme Herzzahl einstellen. Und das war echt pain in the ass, kann ich dir sagen. Das war wirklich...
Ein schönes, langes Melodyne-Wochenende.
Das war wirklich nervig. Und das hat mich so angekotzt, dass ich gesagt habe, also wenn es jetzt irgendwie so geht, würde ich jetzt einen Camper nicht benutzen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht zu 100%, ob es daran lag. Mir wurde es halt so mitgeteilt.
Ja, es sind Sachen, so Kleinigkeiten, wo man nicht mit rechnet halt. Ne? Und
ja.
Also meine Erfahrung ist, dass immer, wenn irgendwas Digitales dabei ist, sei das jetzt ein Rechner oder halt in dem Fall ein Amp, birgt das immer noch mit ein paar mehr Gefahren, als wenn du irgendwas Analoges benutzt.
Genau.
Also das ist einfach meine Erfahrung.
Wenn du so deinen Amp hast, den du kennst und du weißt, hey, der klingt mit dem und dem Mic gut, so, dann hast du gewonnen. So, ne?
Ja, ja.
Da hast du gewonnen. Weil den kannst du quasi auch in jeden Raum stellen und das klingt gut.
Ja. Also ich habe auch früher, als ich mit meinem Valve State S80 angefangen habe, E-Gitarre zu spielen, das konnte ja nicht viel. Aber irgendwann hat man sich dann gedacht, das reicht nicht, da muss mehr Effekte und dann muss irgendwie da noch ein Delay haben und dann muss er noch einen Harmonizer haben und irgend so einen ganzen Quatsch. Und gut, gibt's auch Berechtigung für natürlich. Und als ich das dann alles so aufgepumpt hatte und mir noch einen größeren Amp gekauft hatte, hier mit meinem Engel Special Edition der ersten Generation, der ist auch schon fast 30 Jahre alt, da habe ich das dann irgendwann wieder angefangen zu reduzieren und gesagt, ja gut, das Ding hat jetzt einen Clean-Kanal, einen Crunch-Kanal, Soft-Lead und Heavy-Lead und dann kann ich dann noch einen Reverb dazu schalten oder eben auch nicht. Das hat mir dann irgendwann wieder gereicht. So, und dann habe ich das alles wieder zurückgefahren. Und ja, dabei ist es dann auch geblieben. Und wir haben es ja hier mehrere Wochen zweimal ins Extrem treiben dürfen mit dem Friedman Amp, wo einfach so klar war, was wir unseren Sound erwarten und einfach keine Experimente da irgendwie darüber hinaus gemacht haben.
Ich bin übrigens mit dem Album-Mix fertig.
Das freut mich, ich bin sowas von gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Ich darf jetzt hier noch nicht mal einen Namen sagen vom Song, aber ich bin sowas von gespannt. Wir können es wegpiepen vielleicht.
Ja.
Wir können uns jetzt hier eine Viertelstunde ausführlich über die Songs unterhalten und das dann nachher alles wegpiepen.
Wir sagen gar nichts. Sonst kriegen wir Ärger. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und der Mix ist jetzt sozusagen fertig.
Ich freue mich unheimlich und ich nehme an, dass das im Laufe des Jahres noch irgendwie rauskommt und da freue ich mich sehr drauf.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber wir bekommen es mit.
Ja, was waren wir noch? Ach so, ja, während einer Live-Aufnahme habe ich das mal gehabt. Das war nicht hier im Studio, das war deutlich größeres Studio. Schönen Gruß an Nico im Hansa-Haus. Das war bei einer Aufnahme, ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine Combo das war. Da hatten wir einen Flügel mikrofoniert und da hingen unter anderem auch zwei Neumann Großmembraner drüber und an einem großen Overhead-Stativ. Und in der Pause, ich weiß gar nicht, irgendjemand ist an das Stativ dran gestoßen und die Mikros haben sich leicht verdreht, samt dem Galgen, an dem sie dran hingen. Und das habe ich zufällig gesehen und habe das dann auch direkt gesagt und dann haben wir das wieder zurückgeschoben, weil das hättest du schon gehört, wenn die Mikros dann etliche Zentimeter verschoben über dem Flügel hängen. Das sind also Sachen, da kannst du Glück haben, wenn du das merkst und das beheben kannst, so dass es gar nicht erst die Aufnahme beeinträchtigt. Muss halt immer wach sein und gucken. Am besten ist natürlich, sowas passiert gar nicht, nur du kannst es halt auch nicht ganz ausschließen. Und zum Beispiel mein Subkick Snare Bottom Fauxpas, ja gut, hatte ich halt Glück, dass das Trash Mic die Snare Bottom dann ersetzt hat. Aber es gibt auch Sachen, ja, da wirst du es wahrscheinlich erstmal nicht merken und dann stehst du halt da vor vollendeten Tatsachen. Und das ist natürlich super ärgerlich und unwirtschaftlich und stressig, wenn man dann so eine fünftägige Aufnahme wiederholen muss.
Ja, ätzend.
Hat keiner Freude dran. Also.
Aber du meintest das Studio, ne? Das war im Studio.
Das war im Studio, ja, das war im Studio, ja.
Ja, okay. Ansonsten bei unserer Wayford West Recording Session. Nee. Gab's kein Fauxpas?
Nö.
Bei der ersten?
Nicht,
wir haben ja einmal eine EP aufgenommen und jetzt haben wir ja was anderes aufgenommen.
Ja.
Gab's damals
Nee, also so einen richtigen Bock, dass man sagt, wir müssen jetzt unbedingt aus Gründen nochmal was machen, weil das können wir sonst nicht brauchen, hatten wir toi 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 nicht.
Nee, aber wir haben uns verliebt in den IGS Tube Channel, ne?
Ja, der lief halt mit dem Roswell Pro Audio Colaris zusammen, Traumkombi, ne? Also
hatten wir auch kurz auf der Snare getestet, weißt du noch?
Ja, mit einem MD-441.
War auch geil.
klingt, also war ein Holznäher, klingt unheimlich weich. Knallt schön, aber scheppert nicht, nervt nicht. Wunderbar, wunderbare Kombination so und schlägt auch in dem Fall deutlich teurere Mikrofone aus dem Rennen, ne? Also.
Und dann war auch da wieder der Beweis, ne? Hier, MA5, 1073, die Musik, also auch für mich ja auch oft, ne? Alles, was so mit Gitarren zu tun hat, Rockmusik, alles, was da drunter und was da drüber liegt, ne? Ich persönlich kann wahrscheinlich alles mit 1073 aufnehmen. Ich fühle mich damit.
Ist mein Lieblings-Preamp-Punkt.
Ja, also damit, es ist einfach.
Aber der IGS YouTube-Channel, der ist halt so ein.
Der war echt.
Etwas exotisches Ding. Kennt nicht jeder, hat nicht jeder, wird auch nicht so häufig gebaut.
Ja.
Ich kannte ihn auch nicht. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir nicht einen Chandler Limited Einkanalröhre Preamp holen soll. Der kostet natürlich deutlich mehr. Und an dem Punkt kam wieder mein Audio-Dealer des Vertrauens in Person von Erwin, liebe Grüße, ins Spiel. Der sagte, probier doch mal den IGS. Ich sag, was ist das denn jetzt wieder? Und ja, ich schick dir den einfach mal. Das ist, dann haben wir den ausgetestet und ja, wunderbar. Mit einem Colaris, klasse Kombi, kann ich nichts anderes sagen. Das ist ein fertiger Sound, brauchst du nichts mehr dran machen.
Es war echt gut,
ja,
wirklich gut. Und ich kann dir sagen, dass beim Mixing ist mir das oft aufgefallen, wie gut die Vocals einfach so geklungen haben.
Ja.
Also es ist wirklich erstaunlich gut gewesen.
Also wir können nächstes Mal noch versuchen, noch das Röhren, eins von meinen beiden Röhren, nee, drei habe ich ja verschiedene, Röhrenmikros vor den Röhren Preamp zu hängen. Das wäre dann noch mal eine Steigerung, aber ich wüsste nicht, dass es jetzt unbedingt notwendig wäre.
Ja, nee, also ganz im Ernst. In Bezug auf die Stimme des Sängers ist es wirklich gut.
Du verraten, dass es einen Sänger gibt.
ich habe meine, hier und da so meine Standard-Tools für den Mix benutzt, aber sehr sanft. Also wirklich nur ganz bisschen Surgical EQ und dann so meinen Mixing-Prozess bei den Vocals benutzt, aber wirklich nur dezent tatsächlich.
Ja.
Also nicht irgendwie 6 dB in den Höhen und so, sondern wirklich nur ganz wenig, einfach nur so, wie es wirklich sein muss, nur um so ein bisschen ein Airband reinzukriegen, Sättigung und Kompression, ne? Aber zwei verschiedenen Kompressoren bei den Vocals. Und nachher in der jetzt aktuellen Mix-Version tatsächlich auch Kompression noch mal ein bisschen zurückgenommen.
Ja.
Weil es einfach dann so ein bisschen zu weit vorne einfach war. Also es ist halt einfach, ne, man ist es so gewohnt, irgendwann alles in your face zu mischen, nach vorne schön alles, ne? Und dann war es einfach Touch zu viel und einfach wieder was zurückgenommen, ein bisschen Lautstärke verloren gegangen, dadurch wieder ein bisschen kompensiert. Und jetzt ist es, glaube ich, auf einem fast fertigen Mix-Niveau.
Ja, da also Fauxpas beim Mixing hatte ich ja so noch nicht. Um darauf nochmal zurückzukommen. Ich hatte mal ein bisschen viel Hall auf dem Gesang drauf, so dass dann auch direkt die Rückmeldung kam, so das ist viel zu viel Hall. Und dann habe ich mir das nochmal mit zeitlichem Abstand von einem Tag angehört und dann habe ich gesagt, jo, das ist viel zu viel Hall. Und dann dreht man es halt zurück. Aber auch das ist ja nichts, was jetzt, was einen jetzt irgendwie beunruhigen muss. Sowas kann auch vorkommen, dann ändert man es und dann ist es gut. Und ich musste mich so ein bisschen von diesem Gedanken lösen, dass auch zum Beispiel so ein Mix beim ersten Mal so ist, wie das der Kunde erwartet. Oder dass das direkt so
muss ja auch nicht sein.
Nein, genau, aber ich hatte so an mich immer den Anspruch so und das, davon musst du dich halt verabschieden.
Ach so, nee, dass
das ein Prozess ist und nicht einfach so direkt immer ins Schwarze. Das kommt vor, aber nicht immer.
Ja, nee, also das ist selten und wenn es passiert, dann freut man sich natürlich, ne? Dann weiß man, okay, cool, kannst du den Mastering Engineer weiterschicken oder du machst es halt selbst. Aber das ist passiert ab und zu mal. Ne?
Ja, kann passieren, ja.
Kann passieren. Da sind wir wieder. Muss mal kurz einen Cut machen.
Kurz hier hinter den Kulissen. Krankentransporte organisieren. Nee, nee, alles gut, alles gut.
Wo waren wir?
Bei Mixes, die
ja, diese
im Prozess einfach entstehen und nicht immer direkt ins Schwarze treffen.
Genau, und wenn sie dann mal ins Schwarze treffen, direkt bei Version 1, ja Mensch, dann passt es halt, alles ja. gut.
Ne? Ja.
Freut man sich, ist doch cool.
Aber wir hatten eben drüber gesprochen, was für Punkte man oder Erlebnisse man im Studio noch hatte, wo man erstmal gar nicht drüber nachgedacht hat. Und du hast mich auf Prisonus angesprochen und dann konnte ich dir sofort sagen, dass ich davon einen Kopfhörer-Amp habe mit 6 Kanälen, weil es damals, als ich feststellte, dass ich sowas brauche, keine Alternative in dem Bereich, auch in der Preisklasse so gab, mit der Anzahl an Kanälen. Und ja, das war auch so ein Punkt, über den habe ich mir nicht so die Gedanken gemacht. Ich hatte vorher Monitor-Controller, den Burl Orca, und habe da Kopfhörer dann angeschlossen und über eine Verlängerung halt in die Aufnahmekabine gelitten und stellte dann fest, dass das natürlich das Signal ist, was am Ende nach der kompletten Bearbeitung rausgeht. Also einmal die DAW-Schleife mitnimmt und dann wieder rausgeleitet wird. Und da war dann auf den Kopfhörern halt eine ganz gut hörbare Latenz.
Ja.
Also okay. musste ich natürlich dann dafür sorgen, dass das Signal irgendwo in der Kette abgegriffen wird, wo diese Latenz nicht existiert. Und ja, dann kam ich an den Punkt, dass ich halt eine Monitoring-Lösung brauchte und in Form von einem Kopfhörerverstärker, in dem Fall diesen Prisonus, dann gefunden habe. Und da gibt es sicherlich noch viel aufwendigere, luxuriösere Lösungen, aber das war auch sowas, das hatte ich erstmal gar nicht auf dem Schirm und dachte, oh ja, ich kann ja hier einen Kopfhörer anschließen, das ist ja, passt ja erstmal, ist auch ein super Monitor-Controller gewesen, also hochwertig und ja, nutzt aber nichts, wenn da ein mit Latenz versehenes Signal ankommt und die Person in der Aufnahme im Aufnahmeraum dann sich versetzt hört. Ne?
Ja, das geht gar nicht.
Nee, das geht überhaupt nicht. Und da muss ich natürlich dann wieder lösen. Das sind so Sachen, so Details, da du kommst immer wieder an Punkte, wo du denkst so, ach ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und ja gut, jetzt läuft alles latenzfrei. Ich kann jetzt hier mehrere Leute mit Kopfhörermixes versorgen. Hab jetzt auch für die Einzelaufnahmesituation mit Sprecherinnen und Sprechern zum Beispiel in der Kabine oder auch wenn ein Musiker alleine oder Musikerin da alleine drin ist, Neve-Kopfhörer-Amp da drin stehen, wo man sich dann selber laut, leise drehen kann, wie man möchte. Aber das sind alles so Sachen und auch die Kanäle, die man dafür wieder vorhalten muss, vom Interface natürlich, es muss ja irgendwo herkommen und irgendwo hingehen, das hast du vielleicht am Anfang gar nicht alles so auf dem Schirm und dann kommst du mal an so einen Punkt, wo du denkst, oh ja, da muss ich mal drüber nachdenken, das müssen wir mal in Angriff nehmen.
Ja, ja, absolut. Das mit der Latenz ist halt auch einfach eine auch für Gitarristen, die direkt in Interface mit per DI-Signal spielen, ne? Oder auch Bassisten. Riesenthema, die muss halt ultra gering sein. Ich weiß noch, damals, ich habe relativ früh tatsächlich DI-Tracks aufgenommen bei mir zu Hause, ne? Für meine Bands damals und so, für Demo-Produktionen. Und ich war auch sehr früh mit irgendwelchen Plugins am Start, ne? Weil ich einfach interessiert war, was da alles so geht. Und ich habe auch wirklich die schlechte Gitarren-Amp-Plugin-Ära mitgemacht, ne, damals.
Ja, oh Gott, ja, ja.
Damals dachtest du, das wäre jetzt richtig geil, ne?
Also ich weiß.
Und wenn du das mit heute vergleichst.
Wir haben damals die CD mit meiner alten Band, das war ja so um die 2000er-Wende rum. Anfang 2000er, ich glaube 2004 oder wann war das? Da haben wir eine CD aufgenommen und weil das damals bei einem Kumpel von unserem Sänger im Studio nicht anders zu machen war, haben wir das über einen Line 6 Pod, diese rote Niere, erste Generation.
Ja.
Und das war
auch
der absolute Hit natürlich. Man hatte das im Music Store vielleicht mal liegen sehen. Das kostete ein Vermögen. Man konnte das nicht bezahlen.
Ich weiß gar nicht mehr, was das damals
gekostet hat. Das kostete, glaube ich, 500, 600 Mark.
Sowas, ne?
Ja, ja.
600 Mark.
Ja. Und das war für mich damals unerschwinglich, mehr oder weniger. Und man war stolz und man hatte über einen Pott aufgenommen. Und wenn ich das heute höre, dann denke ich mir, Alter, das klingt nach allem, aber eine E-Gitarre mit einem guten Amp klingt anders.
Durchaus. Und ich hatte sogar ganz früher, und da muss ich sagen, das Ding war für manche Sounds gar nicht schlecht. Ich hatte ein Line 6 Flextone 2 HD Topteil.
Ja, ja, ja.
Dieses große, ja, ja, schwarz-rote.
Ja, 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 ja. Sag mir nur was, ja.
Das habe ich das erste Mal auf der Bühne bei Korn gesehen. Korn hat das eine Zeit lang gespielt, weil manche, ich glaube, die haben das nur für Clean und so Delay-Sachen genommen, weil die Delays von Line 6 super sind. Und generell hat das Ding ein paar Sounds richtig gut gemacht. Und die hatten das in einem Amp-Rack mit Rectifiern. Und dann bin ich da als Jugendlicher voll irgendwie drauf abgegangen und dachte, boah, das muss ich spielen.
Ja, ja.
Dann war das auch gar nicht so teuer.
Mehr ist mehr.
Und ich meine, ich hätte das irgendwo gebraucht. Also war ich wahrscheinlich 16, 17 Jahre alt oder so, ich weiß nicht. Da hatte ich das Ding auch. Und da muss ich sagen, das Ding war bereits deutlich eine Stufe besser als die erste Line 6 Portniere.
Mhm.
Weil da weiß ich, also da habe ich jetzt diesen pappig clean Ton im Kopf, wie das, also ich weiß ganz genau, wie dieser Pott klingt. Dieser clean Sound, der einfach klingt wie so ein Stück Pappe.
Da hat sich auch viel getan. Ne? Also dass wir reden jetzt von einem technischen Stand von diesen Modeling Amps von vor über 20 Jahren.
Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das rauskam.
Also das Line 6 Pod, das kam Anfang 2000, auf jeden Fall gab es das. Da gab es dann auch irgendwann eine zweite Generation von, die konnte dann noch ein paar mehr Sachen, mehr Amp-Modelle, mehr Boxen-Modelle.
Ich glaube, das gibt es bis heute als Mini-Version.
Das gibt es heute als immer noch.
Pod Go,
ja, ja,
oder so.
Ja, 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 ja. So als Mini-Interface, ja, ja. Und das war damals auch Stand der Technik. Und wir waren stolz wie Hulle. Und heute würde ich sagen, gib mir irgendwie einen vernünftigen Röhren-Amp und ich spiele dir die Lieder alle damit. Ohne irgendwelche anderen Effekte, was der Amp nicht kann, brauche ich nicht.
Ja, also selbst Plugins sind, also wenn man das Richtige nimmt, können eine richtige Waffe sein.
Da hatten wir aber, hier mit Bernhard drüber gesprochen, ne?
Ja, stimmt.
Als er hier war, das war mein Live-Fauxpas sozusagen, wo ich November Rain einen Halbton daneben gespielt habe.
Ja,
hab.
Ja, ja.
Voller Inbrunst,
ja.
8 Minuten lang oder so
vielleicht. Das könntest du zum Beispiel mit einem, ja, mit einem Camper wahrscheinlich auch, aber mit einem Quad Cortex, da weiß ich's. Da könntest du es so pitchen, dass du es gut spielen könntest und es vor der Bühne definitiv niemand merkt.
Ja, die Möglichkeit bestand damals nicht. Ich hatte meinen kleinen Marshall Wavestate dabei, den entsprechend laut aufgerissen, weil es gab auch keine Mikrofonierung von den Instrumenten. Also man musste den Saal irgendwie so mit Musik füllen und dann wurde er halt entsprechend aufgerissen und es klang natürlich grausig. Also der Keyboarder hat mir Akkorde gesagt, die ich dann auch gespielt habe, aber irgendwie hat der Rest der Band halt einen Halbton, ich glaube, höher gespielt als ich. Und es war ganz, ganz übler Shit.
Ja, das klingt danach.
Das kannst du halt auch, ja, es waren auch immerhin irgendwie 500-600 Leute in dem Saal. Also es war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, es hat wenigstens keiner gehört. Aber das war halt damals halt einfach so. Ne? Heute wird es wahrscheinlich irgendwie, wird jemand sagen, du hör mal, ne, das ist schief. Hättest du direkt irgendwas auf den Ohren und dann würdest du es ändern. Aber damals kein Monitoring, gar nichts, keine Plugins.
Ja. Ja.
Kein Live-Korrektur-Tool irgendwie auf dem Mischpult. Wir hatten auch kein Mischpult.
Sag mal, wie kam ich denn jetzt nochmal zu den Amps eben?
Dadurch, dass bei dieser Profiler-Aufnahme die Tonlage verschoben war, also dass es nicht auf 440 Hertz war.
Nee, wir waren beim Brummen. 50, 60 Hertz.
Genau, ja, Netz
genau. Brummen. Und da hattest du gesagt, dass du hier im Studio mal ein Problem damit hattest.
Das ist mittlerweile eliminiert durch den Einsatz von diesen Power Conditionern.
Ja.
Und es war auch nicht an jeder Steckdose, wie gesagt. Ne? Also bei einem kleinen Setup vielleicht einfach mal nächste Steckdose nehmen, kann das Problem lösen. Ist dann die weitaus günstigere Alternative, aber in einem Studio natürlich nicht praktikabel. Irgendwann gehen einem auch die Steckdosen aus.
Ja, absolut. Ich bin mal gespannt. Ich ziehe ja gerade privat, also dann auch mit meinem Homeoffice um, wie das Stromnetz in der neuen Immobilie so ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, gut. das waren so die Schnitzer, ne?
Kann man sagen. Ja, manche hat man halt im eigenen Einfluss, manche nicht. Manchmal gibt es halt auch irgendwie eine Überraschung. Also da ist man halt nicht gefeilt vor.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was am meisten passiert bei mir, ist, irgendeine Lizenz läuft aus. Ich habe gestern gemischt, wollte heute weitermachen, ne, zum Beispiel.
Ja.
Es war zum Beispiel gestern so, Lizenz ausgelaufen. Ich so, oh nein. Ich wollte gerade, weißt du, wenn du im richtigen Moment die Mix-Session aufmachst, dann bist du im richtigen Moment. Und dann willst du gerade eine Stunde was machen. So, weißt du? Und wenn du im richtigen Moment bist, um das zu tun, dann bist du in einer Stunde ultra effizient.
Ja.
Ne, da schaffe ich einfach eine ganze Menge.
Ja.
Weil ich mir gerade einen Film fahre und denke so, ah ja, geil, da, bei dem Song gerade das, hier musst du noch das machen. Ich weiß, habe eine gute Vorstellung, wie ich das jetzt umsetze und so. Und dann guckst du auf die Uhr und hast das vielleicht in 30, 40 Minuten vielleicht schon fertig. Das passiert nicht, wenn du versuchst, Pro Tools zu öffnen und es lag nicht an Pro Tools, sondern an einem Plugin einfach. Und ich denke mir so, oh nein, jetzt ist da irgendwie die Lizenz abgelaufen.
Ja, das freut einen dann so, dann bist du schon raus.
Ja, genau, also das ist, ne, also wenn es halt, es war halt eine NFR-Lizenz, ne, über die man total dankbar ist, ne, dass man die hat. Und dann haben die halt verschiedene Laufzeiten, ne, und dann denkst du dir so, nein, fuck. Jetzt musst du halt ja, denjenigen halt auch erst wieder kontaktieren und halt auch fragen so, hey, darf ich die nochmal haben oder soll ich das jetzt kaufen? Ja, und das ist halt dann, ja.
Auf mich kommt es jetzt im Juli wieder zu. Da läuft meine HDX-Lizenz, also mein Supportplan ab, den muss ich dann verlängern. Das kostet halt auch wieder so, ich weiß nicht, irgendwie 400 Euro für die nächsten 12 Monate. Lief jetzt erstaunlicherweise 2 Jahre ohne erneute Verlängerung, weil Avid ja seine Modellreihe an Pro Tools Versionen irgendwie umgestellt hat und da dann ja Inhaber von einem aktiven Supportplan dann irgendwie 1 Jahr bekommen haben. So habe ich das irgendwie verstanden, um da nicht irgendwie dann auf die neue Version schon wieder ein Jahr extra kaufen zu müssen, weil sich die Version in ihrer Bezeichnung geändert hat oder so. Mhm. Aber dieses Jahr muss ich wieder ran und ich bin ja immer noch ein Fan davon, Lizenzen dann zu kaufen, aber nichtsdestotrotz, natürlich ist auch meine Pro Tools Lizenz gekauft, aber damit da halt die Updates weiterkommen und so, musst du halt immer diese Supportpläne haben und wenn du rausklickst und dich wieder einkaufst, dann wird es erst richtig teuer. Und ja, ich kenne dieses Problem. Wir hatten es ja letzte Woche auch, da haben wir mit meinem MacBook aufgenommen hier, da hatte ich extra einen Dongle gekauft und eine normale Pro Tools Lizenz drauf. Und das Ding hat uns dann regelmäßig beim Booten Fehlermeldungen um die Ohren gehauen, von wegen hier keine Lizenz und nicht aktiv. Und dann drückt man auf, ja, Quit oder was da steht und dann startet das Ding trotzdem und funktioniert einwandfrei. Also das kann einem dann schon so den Rhythmus durcheinander bringen, wenn man gerade so eine Vorstellung hat, das will ich jetzt umsetzen. Das kenne ich ja. Also
genau, und das passiert halt nur mit digitalen, also mit Software.
Das passiert nur, wenn digital irgendwas im Spiel ist. Ja. Am besten, wo halt Software-Updates kommen. Und das ist auch nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren, dass da irgendwie 1-2 Mal im Jahr ein Update kommt, sondern du kannst hier, egal ob das ein Betriebssystem ist oder ob das eine DAW ist oder ob das irgendwelche Plugins sind, du machst einen Rechner an und irgendwas nervt mit Updates. Das ist so. Deswegen gibt's auch ja gar nicht mal so selten die Lösung, Studiorechner hängt einfach nicht am Netz. Was wiederum das Problem ist, mitunter kannst du die Software dann gar nicht starten.
Genau, also hätte ich ein Studio mit einem Pult und Outboard und würde wirklich ganz klassisch, ne, damit aufnehmen,
ja,
und dann in ein Pro Tools System rein. Und so, und dann hätte dieser Rechner für mich, wäre das der Recording-Rechner.
Ja.
Der hätte kein Internet.
Nee, brauchst du auch nicht unbedingt. Brauchst du halt nur aus dem Grund, dass manche Softwares einfach ohne Online-Zugang nicht funktionieren.
Welche?
Ja, nagel mich nicht drauf fest. Nein, aber du brauchst ja allein schon deswegen Internet, um es überhaupt runterzuladen. Und das sind ja nicht irgendwie kleine Datenmengen. Du musst da den Rechner ans Internet anschließen, sonst kriegst du es ja gar nicht drauf. Das ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie.
Doch, du kannst bei Waves einen Offline-Installer kreieren auf den Stick und den steckst du da rein.
Ja, okay, aber das hat nicht jeder die Lösung. Und so wie früher, dass man eine CD kauft oder eine DVD, so ist es ja nicht.
Deswegen mehr. Meinte ich ja auf dem Recording-Rechner, ne?
Ja.
Was brauche ich da? Da brauche ich ja fast nichts.
Ja, also ich habe den hier am Internet dran.
Ja.
Aber ich mache auch regelmäßig sämtliche Update-Funktionen auf Standby, so dass das Ding nicht von sich aus irgendwas runterlädt und dann nervt. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es einfach. Und das Einzige, was ich halt regelmäßig update, ist Pro Tools tatsächlich, weil, wie gesagt, es kann sein, dass ich mir nur einbilde. Aber immer wenn ich eine funktionierende Pro Tools Version auf dem Rechner habe und es ist eine neue verfügbar über den Avid Link Service, dann habe ich so das Gefühl, fängt meine bis dato funktionierende Version irgendwie Spinnen an. Und das wird erst gelöst, wenn ich die neue Version installiert habe, die dann verfügbar ist. Aber naja, kann auch Aberglaube sein und Einbildung. Aber
ich würde mal davon ausgehen, dass es vielleicht wirklich Einbildung ist. Aber wer weiß, hey, auch da hast du es mal wieder nur mit Computern zu tun.
Ja, auch das war so gesehen mal ein Fauxpas, dass ich hier für viel, viel Geld diese HDX-Karte und Lizenz gekauft habe und den Dongle mit der Lizenz drauf angeschlossen hatte. Auf dem Dongle war aber auch noch eine alte Pro Tools-Lizenz, eine normale Version. Und ja, beim Starten von Pro Tools Ultimate oder HDX, wie immer man es nennt, hat halt die HDX-Software nicht auf den Dongle zugegriffen und nach der HDX-Lizenz gesucht, sondern die HDX-Software hat auf den Dongle zugegriffen und die alte, normale Pro Tools-Lizenz identifiziert und gesagt, nö, machen wir nicht, starten wir nicht, vergiss das passt nicht zusammen. Und naja, da musste ich dann ein Support-Ticket öffnen bei Avid und das ging auch innerhalb von einem Tag, über Amerika halt natürlich Zeitverschiebung und alles. Und dann musste ich erstmal die alte, normale Pro Tools Lizenz von dem Dongle irgendwie entfernen oder komplett irgendwie unbrauchbar machen, indem man die deaktiviert oder irgendwas. Nur weil halt die HDX-Software nicht die HDX-Lizenz, die auf demselben Dongle ist, erkennt, sondern das mit der normalen Lizenz versucht. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, das war auch wieder sowas. Ne? Wenn man das weiß, ist das alles kein Problem. Aber das musst du halt erstmal wissen. Du denkst ja nicht über sowas nach. Also,
nee.
Also, das sind halt so Sachen, die lernst du im Laufe der Jahre dann. Und irgendwann bringt einen das auch nicht mehr so schnell aus dem Konzept.
Nö, es ist nur, es gibt einfach Situationen, wo es blöd ist.
Ja, ja.
Entweder bist du gerade im richtigen Moment und willst ihn nutzen. Ne? Das nervt einfach tierisch, wenn dann irgendeine Lizenz nicht geht.
Ja.
Oder bist halt mit Künstlern im Studio am Aufnehmen. Das ist auch richtig
kacke. Ja, das sind unangenehme Situationen dann. Weil
da willst du dich nicht um irgendwelche Computerprobleme kümmern.
Das hatte ich mal halt mit einer bestimmten Sorte Interfaces, die ich hier mal hatte, die einfach immer die Verbindung zum Rechner verloren haben, ganz egal ob PC oder Mac. Und es war eine Aufnahme geplant mit einer Sprecherin, die extra aus Köln zu mir gekommen ist hier. Und ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren gehauen, weil das Interface funktionierte und abends irgendwann, bevor ich Feierabend machen wollte, war die Verbindung weg und die war auch nicht wiederherzustellen. Und ja, dann habe ich die ganze Nacht da rumgefrickelt und versucht, die Verbindung zwischen Internet und Rechner wiederherzustellen, stabil. Und bin dann morgens um 6 Uhr irgendwann ins Bett, um 8:30 kam die Sprecherin und ich sage, ja, ich habe das hingekriegt, es läuft und schalt das Ding ein. Wir arbeiten hier 10 Minuten und die Verbindung ist wieder weg. Also Pro Tools Session beendet sich dann irgendwie und sagt hier Playback Engine und was nicht gefunden mitten während der Session. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Also
ja,
die Welt geht nicht unter, aber für mich war es unwahrscheinlich unangenehm. Für die
Interface, das ist quasi ja. Das Herz.
Ne? Ja, ja, das ist die zentrale so. Schnittstelle halt.
Wenn du 10 Preamps hast und einer raucht ab, okay, ist
doof und ist nimmst doof, einen anderen.
Aber ja. Nimmst halt einen anderen.
So. Ja.
Aber ein Interface ist echt ultra wichtig.
Ja, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du es vergessen. Und zum Glück bin ich da auf viel Verständnis gestoßen und es war kein Problem, aber es war natürlich die Anreise umsonst. An dem Tag lief keine Aufnahme mehr. Ich habe dann auch alsbald dann Interface-Hersteller gewechselt und seitdem gibt es da toi 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 überhaupt gar keine Probleme mehr. ich kann ja sagen, seitdem bin ich auf Lynx Studio unterwegs hier mit Aurora Enns und die sind absolute Arbeitstiere, die haben mich noch nie im Stich gelassen und so sollte das auch sein. Hm. Probleme gab es mit einem anderen Hersteller, aber ja, je nachdem, was man da für Kundschaft dann hat und was das für ein Job ist und wenn es da eine Deadline gibt, dann ist sowas natürlich ein Riesenproblem.
Ja.
Also
absolut. Jetzt haben wir so viele Schnitzer und Fauxpas besprochen. Jetzt hören wir auf damit
ja.
Und bleiben positiv. Nächste Mal gibt es Folge 20.
Ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen
lassen. Ja, da erzählen wir am besten nur über die positiven und schönen Dinge.
Ja, das sollte jetzt auch nicht runterziehen. Das sollte einfach nur sagen, es gibt halt Sachen, die kann man beeinflussen. Und da muss man natürlich dann auch entsprechend wach und aufmerksam sein. Und es gibt halt Sachen, die kannst du einfach nicht beeinflussen.
Und absolut.
Wenn so ein Treiber halt irgendwann sagt so, nö, mache ich jetzt nicht.
Wenn der rumzickt.
Dann kannst du den halt nicht mal eben mit einem neuen Kabel verbinden und dann läuft das.
Ja, das ist halt einfach so. Aber wem sagst du das? Ne? Das wisst ihr ja alle schon.
Ja.
Hey, danke fürs Zuhören. Nächstes Mal melden wir uns wieder mit Folge 20. Und bis dahin, ciao.
Tschüss.